Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Aber jene, die einen anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Der Herr ist mein Gut, mein Teil. Du erhältst mir mein Erbteil. Das Los ist mir gefallen, liebliches Land. Mir ist es ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Seht er mir zu Rechten, so werde ich fest. Darum freut sich mein Herz, und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher lieben, denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sähe. Vor dir ist die volle Fülle und Wonne zu deinen Rechten ewiglich. Amen.
Ich bete. Danke für dein Wort, du guter Gott. Danke, dass wir in ihm dir begegnen können, dass du aus ihm heraus zu uns reden willst. Dass dein Wort immer wieder neu lebendig werden kann und soll, durch deinen guten Geist. So rede du jetzt und hilf du uns, jedem von uns für sich zu hören. Amen. Amen. Lieber Mitmensch, wohnst du noch oder lebst du schon? Wer kennt diesen Werbeslogan noch? Gibt es noch jemand, der sich erinnern kann? Ja, ne? Er ist höchst raffiniert und war auch deshalb sehr erfolgreich. Was sich eben schon daran zeigt, dass wir uns noch immer an ihn erinnern können, obwohl er schon etliche Jahre nicht mehr in der Werbung benutzt wird. Und vermutlich wissen wir auch alle noch, für welches Unternehmen damit geworben wurde. Wohnst du noch oder lebst du schon? Das könnte aber auch die Frage des Psalmisten sein, an die Leser oder Hörer seines Psalms. Wohnst du noch? Also bist du noch auf der Suche danach, wie du dein Leben einrichten sollst? Fragst du dich, was du aus deinem Leben machen willst? Bist du auf der Suche nach deinem Leben, also nicht mehr fremdbestimmt von Eltern, Lehrern, Freunden, Vorbildern, sondern selbstbestimmt deiner Person, deinen Fähigkeiten und Wünschen entsprechend? Suchst du noch dein Los, dein Lebensmotto, deinen Erbteil, das, was dir zukommt? Wohnst du noch? Oder lebst du schon? Drei Punkte, was der Psalmbeter entdeckt hat, was ihn zum Leben führt. Und er braucht dabei starke Bilder seiner Lebenswelt. Und das beginnt damit, dass er vom Erbteil spricht, vom Los, das auf ihn gefallen ist, vom Land, das ihm zugeteilt wurde. Erben, das ist nicht erst heute ein spannungsreiches Feld. Manchmal ist ja das Testament eines Menschen skurril, schräg. Da hat beispielsweise 1955 ein italienischer Schauspieler seinem Theater viel Geld vermacht, unter der Bedingung, dass er nach seinem Tod den Totenschädel im Hamlet spielen darf. Andere vererben ihrem Hund oder ihrer Katze ein Vermögen und der Partner oder die Kinder, die bekommen nur ein Pflichtteil. Da ist Streit vorprogrammiert. Wer bekommt was? Warum ich nur die blöde Briefmarkensammlung? Vater wusste genau, dass ich Briefmarken nicht ausstehen kann. Dafür kriegt der Cousin den gut gepflegten und sehr kostbaren Oldtimer. Und meine Schwester das Haus. Und der Neffe, der sich nie gekümmert hat, nie hat blicken lassen, schon gar nicht, als Vaters schlecht ging, der bekommt das Aktienpaket. Stellen wir uns einmal eine Testamentsvollstreckung oder Eröffnung vor. Alle sitzen gespannt da. 12 Erben. Und einer nach dem anderen bekommt ein schönes Stück Land zugesprochen. Prima Lage, großzügig bemessen, fruchtbar. Einer nach dem anderen. Bis zum 12. Als der an der Reihe ist, da lautet die Auskunft: Und du, lieber Levi, erbst Gott. Große Augen. Wie bitte? Ja, steht hier. Du erbst Gott. Das Merkwürdige an dieser besonderen Testamentseröffnung: Levi beschwert sich nicht. Er erklärt seinen Brüdern nicht den jüdischen Erbschaftsstreit oder Krieg. Er jubelt vielmehr: Ich erbe Gott. Was er wohl zu Hause erzählt hat, als seine Frau ungeduldig fragt: Sag schon, was haben wir gekriegt? Gott, sagt er und strahlt vor Freude. Diese Szene wird uns übrigens tatsächlich in der Bibel erzählt. Ein bisschen anders, aber letztlich mit genau dieser Quintessenz. Es ist die Geschichte der Landnahme und Landverteilung für die 12 jüdischen Stämme nach dem Exodus und der Wüstenwanderung. Alle bekommen Land, nur Levi nicht. Er wird den Dienst im Tempel tun. Er wird für den Gottesdienst zuständig sein. Das Lob Gottes, das Gebet, die großen Feste. Leben wird er von Spenden und Abgaben. Also dafür ist gesorgt, das schon. Aber eben kein eigenes Land. Und doch, er jubelt. Das Los hat es so gut mit mir gemeint. Ich habe es bestens getroffen. Gott selbst ist mein Anteil am Erbe. Stell dir das einmal vor, du träumtest von einer Testamentseröffnung und statt des Hauses, eines dicken Batzen Geldes oder meinetwegen auch nur der Jahreskarte vom FC Bayern plus Bahncard 100, erbst du Gott. Nur Gott. Nur Gott. Was würde dir durch den Kopf gehen? Was wäre in deinem Herzen los? Nur Gott. Doch der Psalmbeter, der jubelt darüber. Vor dem Hintergrund der Erzählung von dem Los der Leviten jubelt er. Etwas Besseres kann einem Menschen nicht passieren. Ich habe Gott geerbt. Gott selbst ist mein Erbteil. Was sind denn die Alternativen? Wohnst du noch oder lebst du schon? Wer Gott erbt, der bekommt nicht einfach nur ein Stück Land oder eben eine irgendwie schön eingerichtete Wohnung. Mag das Land noch so schön, so ertragreich sein, dass dort Milch und Honig fließen, mag die Wohnung noch so schön sein, dass man gerne Zeit in ihr verbringt. Es gibt so viel, wonach wir in unserem Leben streben. Es gibt vieles, was uns verspricht, dass wir darin das Leben finden, dass es uns glücklich macht. Ein Mann, so sagt der Volksmund, muss in seinem Leben, um eben ein Mann zu sein und eben als Mann glücklich zu werden, Pünktchen, Pünktchen, er muss in seinem Leben eben ein Haus gebaut, einen Baum gepflanzt und ein Kind gezeugt haben. Das mit dem Haus hat bei mir nicht geklappt. Und ich bin mir ziemlich sicher, wird auch nicht mehr klappen. Und was macht der, der keine Kinder zeugen kann? Und das sind ja gar nicht mal so wenige Männer in unserer Zeit. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Vielleicht kennt ihr diesen Werbespruch auch noch. Zwei alte Schulfreunde treffen sich. Nach Jahrzehnten sehen sie sich wieder und fragen einander, wie es dem anderen denn geht. Und der eine knallt eben Bilder auf den Tisch. Mein Haus, mein Boot, mein Auto. Das meint, schau her, ich hab's geschafft. Mir geht's super. Wirklich? Weil er ein tolles Haus, ein schönes Auto und ein traumhaftes Boot hat? Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. So sagt es Jesus hunderte von Jahren später. Woran wir unser Herz hängen, wovon wir unser Lebensglück abhängig machen, wo wir das Leben suchen, das wird zunehmend mehr und mehr zum Zentrum unseres Lebens. Geld, Besitz, Karriere, Macht, Hobbys, Gesundheit, keine Frage, sie sind nicht unwichtig. Es ist schön, ein ausreichendes Einkommen zu haben. Eine gute berufliche Laufbahn ist sicher etwas, wofür man sich anstrengen sollte. Hobbys bereichern unser Leben, auch keine Frage. Und Gesundheit ist ein hohes Gut, das wissen wir alle. Und ohne Macht kann ich nichts gestalten. Also auch das ist notwendig, wenn man etwas in dieser Welt bewegen will. Doch das alles ist höchst fragil. Wenn ich darauf mein Leben baue, wenn das mein Erbteil ist, mein Schatz, dann bin ich letztlich arm dran. Weil das alles mir zwischen den Fingern zerrinnen kann. Nichts davon hat wirklich dauerhaft Bestand. Das Leben finde ich da nur bedingt, auf Zeit begrenzt, nicht auf ewig, ja nicht einmal für mein ganzes Leben. Der Psalm wird König David zugeschrieben. Vom Hirtenjungen zum König klingt wie heute vom Tellerwäscher zum Millionär. Doch wer nur ein wenig vom Leben Davids weiß, der weiß um die Brüche und um die Nöte, die er eben auch immer wieder erlebt hat und erleiden musste. Manches hat er sich selbst eingebrockt, anderes wurde ihm böswillig zugefügt. Das alles hat ihn aber schließlich gelehrt, der Herr ist mein Hirte. Er schenkt mir voll ein. Er gibt mir das Leben in Fülle. Bei ihm bin ich in den besten Händen. Wenn ich zu ihm gehöre, ihn an meiner Seite habe, wenn ich ihm vertraue, dann bin ich auf der sicheren Seite, auf der Seite des Lebens. Er ist mein Schöpfer und mein Retter. Krone, Macht, Frauen und was ihm sonst noch wichtig war in seinem Leben, das alles war eben nichts im Vergleich dazu, dass Gott sein Lebenslos in den Händen hielt. Und ich erinnere an meine Predigt zu Psalm 73 vor ein paar Wochen. Da heißt es am Ende des Psalms, dir nahe zu sein ist mein Glück. Und zu Beginn unseres Predigtpsalms heißt es nach der Einheitsübersetzung, mein Herr bist du, mein ganzes Glück bist du allein. Das zweite Bild aus seiner Zeit und Welt, das der Psalmbeter nennt, Gott hat mich beraten. Und da merken wir, wie aktuell dieses Bild ist. Es ist heute sehr populär, sich coachen zu lassen. In allen möglichen Lebensbereichen. Da gibt es den Fitness-Coach und den Lifestyle-Coach. Ein Coach im beruflichen Kontext, der einem zur Seite gestellt wird, um mich zu fördern und zu fordern. Etliche meiner Kolleginnen und vor allem Kollegen haben eine Zusatzausbildung zum Coach oder zum Gemeindeberater absolviert, um Gemeinden begleiten zu können, die in Krisen sind, die einen Leitbildprozess gestalten, die sich verändern wollen, was auch immer. Und wir kennen Finanz- oder Anlagenberater. Und wer das Glück hat, einen guten Freund oder eine Freundin zu haben, der wird mit ihr oder mit ihm immer mal wieder das Gespräch suchen, gerade dann, wenn er oder sie vor einer Frage steht und nicht so recht weiß, wie es weitergehen soll. Und vor allem im beruflichen Kontext kennen wir heute Supervision. Sie ist dazu da, um selbstkritisch unterwegs zu sein, Fehler auch zu begreifen, zu erkennen, aus ihnen lernen zu können und sich so weiterzuentwickeln. Und wer neu irgendwo startet, in der Schule, an der Uni oder auch im Beruf, der bekommt zumindest an einigen dieser Stellen einen Mentor an die Seite gestellt, der ihn einführt, der bei den ersten Gehversuchen dabei ist und unterstützt und so helfen soll, in der Sache voranzukommen und begleiten soll. All das repräsentiert Gott. Er ist Coach, Mentor und Supervisor auf einmal für alle Lebensbereiche und das auf der Basis der Freundschaft. Also keine Zahlungen vorher oder nachher und auch kein Kleingedrucktes. Gott ist immer da, wenn du ihn brauchst, um Entscheidungen zu durchdenken. Er hört zu. Und er gibt auch keine vorschnellen Tipps oder Ratschläge, sondern hilft, dass du die Frage in Ruhe durchdenken kannst. Und er erweitert das Spektrum, zum Beispiel um ethische Aspekte. Und erweitert den Blick darauf, was die Entscheidung denn für Folgen haben kann. Welche Kosten die Entscheidung nach sich ziehen könnte. Er bringt immer wieder seine guten Gebote mit ins Spiel, um dir ein stabiles Wertekorsett zu bieten, an dem du dich ausrichten und aufrichten kannst. Und auch das kennen wir vermutlich alle. Wer in schwierigen Entscheidungssituationen ist, die kann da manchmal in dieser Zeit nicht gut schlafen. Ihm gehen zu sehr, gerade nachts eben, alle möglichen Fragen durch den Kopf. Wenn man so zur Ruhe kommt, dann fängt es hier oben an zu kreisen. Oder man wacht mitten in der Nacht auf und schlagartig fällt einem etwas ein, was es doch noch zu bedenken gilt, was man vergessen hat. Oder eine Problematik, die man für erledigt gehalten hatte, wird einem plötzlich bewusst, nein, du hast es noch nicht zu Ende gedacht. Das Gewissen, einem anderen mit der bis jetzt eigentlich so getroffenen Entscheidung nicht gerecht geworden zu sein, klopft an. Die Sache ist vielleicht mit dem Kopf durchdacht, aber mit dem Herzen kommt man noch nicht hinterher. Und Gottes Geist lässt uns dann nicht zur Ruhe kommen, sondern piekst immer wieder und hilft, dass wir ganzheitliche Entscheidungen treffen, dass wir mit Kopf und Herz bei der Sache sind, dass wir ein gutes Gewissen haben können. Das zumindest ist die Erfahrung des Psalmbeters gewesen. Und auch da fallen uns vermutlich Situationen aus dem Leben Davids ein, in denen Gott ihm ein guter Berater war. Aber manchmal eben auch durchaus ein quälender Supervisor gewesen ist, der geholfen hat, Fehler zu erkennen und einzugestehen. Ich sage nur Bathseba und Nathan, der Freund und Prophet, der ihm einen Spiegel vorgehalten hat, um so eben aus diesen Fehlern zu lernen. Und so war Gott an Davids Seite sein Leben lang und hat ihn gestützt, hat ihn eben gut beraten und nicht fallen lassen. Wenn wir den Psalm 16 so einmal durchgehen, lesen, dann scheint er auf den ersten Blick ein wenig blauäugig zu sein. Das klingt doch sehr nach, alles ist super. Easy. Kein Problem. Als ob die Nöte und das Leid nicht da wären, die tiefen Täler, die es in jedem Leben gibt. Doch der vorletzte Satz lässt es zumindest anklingen. Du wirst mich nicht dem Tode überlassen. Der Beter dieses Psalms, David, hat immer wieder mit den lebenszerstörerischen Dingen des Lebens zu tun bekommen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal der Todesschatten, so können wir den bekannten Psalm 23, diesen Satz daraus, wörtlich übersetzen. Das Leben ist immer gefährdet. Der Tod ist von Beginn an Teil des Lebens. Er droht zu jeder Zeit. Und doch fährt David im Psalm 23 fort, und ob ich schon wanderte im finstern Tal der Todesschatten, fürcht ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Gott ist ein Gott des Lebens, nicht des Todes. Gott stiftet Leben. Gott schafft Leben. Gott schenkt Leben. Gott rettet Leben. Gott will nicht den Tod. Nicht den Tod des Sünders und natürlich genauso wenig den Tod des Gerechten. Gott hat schon immer den Tod in seine Schranken gewiesen. Die Menschen des Alten Testaments, die noch keine dezidierte Hoffnung auf die Auferstehung und das ewige Leben kannten, sie haben dennoch gewusst, Gott ist stärker als der Tod. Der Tod hat keine Macht über die Menschen, die Gott vertrauen, die Gott als ihr Erbteil haben, die wie die Leviten ihr Leben vor allem für Gott und seine Sache leben. Und so haben die Menschen des Alten Testaments ohne diese dezidierte Jenseitshoffnung das Leben im Diesseits in vollen Zügen genossen. Und wie viel mehr dürfen wir als Christinnen und Christen wissen, Gott hat dem Tod die Macht genommen. Und ich finde es super, dass diejenigen, die die Agenda der evangelischen Kirche geschaffen haben, diesen 16. Sonntag nach Trinitatis zu einem Ostersonntag gemacht haben. Weil eigentlich ist jeder Sonntag Ostern, oder? Auferstehung, das Leben. Gott hat dem Tod die Macht genommen. Jesus ist auferstanden. Und die Kraft seiner Auferstehung gilt jedem. Und jeder, der und jede, die sich darauf verlässt und das erhofft, der, die wird es erleben. Und schon in diesem Leben hier und jetzt etwas von dieser Kraft des neuen Lebens, von dieser Auferstehung erfahren. Und das lässt uns das Leben feiern. Die Feste feiern, wie sie fallen, sagt man so schön. Das Leben genießen, da wo Gott uns das schenkt, dass wir es genießen können. Freude ist der Grundton christlicher Existenz. Freut euch im Herrn alle Zeit. So schreibt es der Apostel Paulus an die Philipper. Und noch einmal sage ich, freut euch. Kannst du dich erinnern daran, als dir das aufging? Ich bin ein Gotteskind? Kannst du dich daran erinnern, wie du die Stimme Jesu gehört hast? Kehr um und glaub an mich. Ich schenk dir das Leben. Und wie du ihr gefolgt bist? Kannst du dich erinnern, wie du getauft wurdest und über dir das ausgesprochen wurde? Fürchte dich nicht, ich hab dich erlöst. Ich hab dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Oder wie war das, als du von einer schweren Erkrankung geheilt wurdest? Oder als ein blöder Konflikt, der dir das Leben wirklich sauer gemacht hat, sodass du manchmal nicht mehr schlafen konntest, als der endlich beigelegt war, Versöhnung geschehen war. Oder wie war das, als eins deiner Kinder sich taufen ließ? Momente, in denen uns die Freude übermannt hat. Oder manchmal vielleicht haben wir ein wenig gebraucht, um das überhaupt so richtig zu begreifen. Aber dann brach die Freude auf. Am Abend oder am Tag danach, als uns das aufging, was geschehen ist. Eine Welle der Freude kam über uns, Tränen stieg uns in die Augen, Freudentränen. Ich habe mich erinnert an 2005 und wie unsere Gemeinde in Herford damals Jubiläum feierte. Und ein Teil des Jubiläums war die Vision schon bei der Planung. Wir werden einmal noch mal in diesem Jahr so taufen, wie die ersten Leute der Gemeinde 140 Jahre vorher getauft haben, nämlich in der Werre, mitten in der Stadt. Und dann war es tatsächlich im September soweit, nach vielen Vorbereitungen, Dingen, die zu klären waren. Und natürlich dann die Frage, wird die Werre genug Wasser haben oder wird sie zu viel Wasser haben? Beides hätte die Taufe dort verhindert. Wird das Wetter dann auch an dem Tag trocken sein, sodass wir den Gottesdienst an der wunderschönen Wiese direkt dort an der Werre feiern können? Im Herzen Herfords, alles hat gepasst. Der evangelische Kollege, der dann mich noch angerufen hat und gesagt hat, ich habe einen Konfirmand, der will unbedingt durch Untertauchen getauft werden. Und wir dann gesagt haben, dann machen wir es doch gemeinsam dort in der Werre. Ich glaube 8 Täuflinge und du deinen einen Konfirmanden. Und wir dann eine Dialogpredigt vorbereitet haben. Ihr könnt euch vorstellen, dass das alles auch ein großes Maß an Anspannung war, dass das alles klappt und wird. Und dann hat es geklappt. Es war super. 500 Leute waren in diesem Gottesdienst dort auf der Wiese und etliche Passanten, die da über den Wall spazieren gingen, sahen zu und hörten mit. Und am Abend saß ich im Garten allein auf meinem Stühlchen und erst da ging es mir auf, was passiert ist. All das Schöne, ja, aber das Schönste, das Größte, ich habe meine Tochter getauft, dort in der Werre. Und da schossen mir die Tränen in die Augen und ich habe Freudentränen geheult. Da war sicherlich die ganze Anspannung dann auch weg, aber diese Freude, diese Welle der Freude. Wohnst du noch oder lebst du schon? Der Psalm weist uns den Weg zum Leben. Gott will unser Erbteil sein, will unser Leben heilsam verändern und prägen. Er will uns Coach, Supervisor und Mentor zugleich sein. Und er entreißt uns allen lebenszerstörerischen Einflüssen und will uns Leben in Fülle finden lassen. Freude als Grundton unseres Lebens in uns wirken und schenken. Gott schenkt uns das Leben, schon jetzt und mit einer Hoffnung auf ein vollendetes, ewiges Leben. Amen.